Börse aufs Ohr.
Herzlich willkommen zum neuen, dem 25. GetTex-Podcast Börse aufs Ohr. Heute am 15.01., dem ersten GetTex-Podcast in 2026. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen und habt es euch ordentlich gut gehen lassen. Guten Morgen, schön, dass ihr wieder dabei seid, um euch heute einen tollen Überblick zu den heißesten Themen aus der Finanz- und Börsenwelt abzuholen. Und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern in meinem heutigen Expertenteam habe ich den Wirtschaftsjournalisten Nicolas Saurenz.
Hallo Lars. Und herzlichen Glückwunsch zum halbrunden Jubiläum.
Och Gottchen, das hättest du doch nicht sagen müssen, Nicolas. Aber lieben Dank. Und mein Name ist Lars Reichel von GetTex Exchange. Der heutigen Episode 25 gebe ich den Titel Kein Netz am Bodensee. Denn eigentlich wollte ich mit meiner Kollegin, Business Developerin und Börsenfüchsin Marille Klöckelhofer über das Thema Female Finance sprechen und die wachsende Bedeutung der Geldanlage von Frauen und welche Anlageentscheidungen sie treffen und überhaupt. Aber es gibt kein Netz am Bodensee. Also, wir vertagen das Thema und ich freue mich umso mehr, Nicolas, mit dir heute, euch da draußen, einen kurzweiligen Überblick zum Marktupdate, zu den GetTex-Risk-Indikatoren, zum Marktsentiment und natürlich auch persönliche Einblicke in deinen Werdegang zu geben. Und das Beste zum Schluss, die Benchmark wünscht dir was. Zu Beginn auch noch wie immer den Hinweis auf das Ende des Podcasts. Hört euch bitte den relevanten Disclaimer an, denn schneller kann ich nicht sprechen. Also hört rein, los geht's. So, Nicolas, schön, dass du heute dabei bist, dass du auch so spontan warst und eingesprungen bist, denn kein Netz am Bodensee. Ich hoffe, du kommst nicht vom Bodensee und ich drehe auch da draußen niemanden zu nahe. Ich freue mich auf jeden Fall, mit dir ein bisschen deinen Werdegang zu beleuchten. Und dann lass uns gerne mal bei deiner Kindheit anfangen. Wo bist du denn aufgewachsen, lieber Nicolas?
Ja, sehr gerne, Lars. Ich komme aus Andernach, das ist vielleicht dem einen oder anderen Begriff, denn es liegt an der mittelrheinischen Bahnstrecke zwischen Koblenz und Köln, eher bei Koblenz. Ja, es ist eine sehr, sehr, sehr schöne Region, auch zum Radfahren. Man kann sowohl an den Rhein als auch an die Mosel und dementsprechend ja eine sehr schöne Region, wo ich heute immer noch gerne bin.
Okay, Andernach, ja, da bin ich. Ich habe früher mal den Luxemburger Markt auch betreut und bin dann immer Koblenz, Trier, also die Autobahn entlang gefahren und da kommt man zwangsläufig da vorbei. Und du hast aber dann, lass mich raten, irgendwo in der Nähe studiert, vermutlich in Trier, oder?
Tatsächlich, ja. Es gab auf jeden Fall den Impuls, zu Hause auszuziehen, was man mit einem Studium in Koblenz wahrscheinlich nicht so getan hätte. Und ja, dann führte der Weg erstmal nach Trier, was auch wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit war. Es ist eine tolle Studentenstadt. Ich finde ja generell, dass sich zum Studieren solche mittelgroßen Städte ja eigentlich irgendwie mehr anbieten. Ich meine, klar, wer jetzt unbedingt nach München oder Berlin möchte, der kann das ja gerne tun, aber diese mittelgroßen Städte haben doch auch irgendwie einen gewissen Charme und da ist das Studentenleben auch oft sehr ehrlich, um es mal so auszudrücken. Und das war da eben der Fall.
Und erschwinglich.
Absolut erschwinglich, genau. Und du hast es schon angesprochen, die Nähe zu Luxemburg. Also es gab zwei sehr günstige Faktoren. Auf der einen Seite Benzin, wer denn schon ein Auto hatte, was man in der Ecke von Deutschland auch haben sollte. Und Kaffee, den man auch da damals schon sehr günstig die Espresso-Pakete über die Grenze schleppen konnte.
Ganz genau, ja. Und sich in die Trackerschlange eingereiht hat. Wenn man nicht geraucht hat, dann wäre das auch noch günstig gewesen. Aber ja, ich musste auch immer im Supermarkt Auchan, wer es kennt, in Luxemburg ordentlich einkaufen. Ja, okay. Und wie hast du dann oder was hast du studiert in Trier?
Ich habe studiert Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaften, also einen sehr breiten Bachelor und bin dann schon sehr früh, ja über meinen Bruder natürlich, über Daniel Saurenz, auch weiter in den Bereich Wirtschaftsjournalismus oder generell Börse geraten. Ich muss dazu sagen, ich hatte schon immer ein gewisses Interesse für Börse, was aber auch eher breiter gefächert war. Also ich habe mich schon als Jugendlicher sehr für Politik interessiert und auch für so, ja, globale Zusammenhänge. Also ich war jetzt kein Nerd oder so, aber ich fand zum Beispiel auch, hatte immer so einen Weltalmanach. Den haben mir meine Eltern immer geschenkt. Das war ja auch so, ich bin ein Stück weit mit dem Internet aufgewachsen, aber es war jetzt auch nicht so, dass man den ganzen Tag am PC gehangen hatte. Handys gab es ja auch noch nicht. Und da habe ich beispielsweise so Weltalmanach, solche Bücher gelesen. Also hatte da schon ein gewisses Grundwissen für solche Zusammenhänge, würde ich mal sagen. Und dann war natürlich auch der Weg zur Börse nicht mehr weit, der mir dann eben auch familiär sozusagen gegeben wurde. Und es war ja dann tatsächlich so, dass Daniel, der auch schon immer einen sehr starken Bezug hatte, aber nicht unbedingt beruflich. Das heißt, er hat ein breites BWL-Studium abgeschlossen, ist ja dann zur Börse Online gekommen, also hat auch den beruflichen Weg in den Wirtschaftsjournalismus eingeschlagen und konnte mich dann relativ schnell für solche Studentenjobs an Bord holen. Und mein erster ernstzunehmender Job in diesem Bereich war dann, Interviews zu transkribieren. Also das ist auch wirklich noch lustig, wenn ich daran zurückdenke. Dann habe ich da mit meinem kleinen Laptop gesessen und ich habe immer diese Tondateien bekommen. Und oft ist auch kurios, wenn man sich das heute vergegenwärtigt, in Zeichen von KI, die das natürlich sehr gut könnte, waren das solche Roundtables. Und da saßen wirklich, ich meine, Lars, du bist auch oft auf Events, dann saßen da eben 6, 7 Herren in einem großen Konferenzraum. In der Mitte lag der CD-Recorder oder der Kassettenrecorder. Und die haben natürlich auch nicht vor ihrem jeweiligen Statement ihren Namen gesagt. Das heißt, es war meine Aufgabe, am Anfang jedes Gesprächs irgendwie im Hinterkopf zu behalten, der Herr mit der tiefen Stimme, der ist von der DWS und der andere Herr ist vielleicht von der Sparkasse. Und das hat sich dann durch das Gespräch gezogen. Und das hatte auch eine gewisse Fehleranfälligkeit tatsächlich, weil in so einem 90-Minuten-Gespräch bringt man schon mal den einen oder anderen durcheinander. Das heißt, man musste auch schon zwischen den Zeilen lesen, wenn der jetzt das zu seinem Haus sagt, dann ist das wahrscheinlich der von der Bank. Ja, und das war dann eben, was waren die Anfänge?
Mega. Aber das sind so Geschichten, wirklich, das versteht heute niemand mehr. Aber ja, es hat uns oder dein Leben damals geprägt, was die Auffassungsgaben betrifft, das Zuordnen von Menschen und vermutlich auch das schnelle Tippen.
Absolut, ja.
Okay, danke dir für den Einblick. Was Hobbys? Spielst du Fußball oder bist du sonst irgendwie aktiv? Oder?
Ich bin sehr Fußball interessiert, aber leider mit zwei linken Füßen gesegnet. Und dann hat mich der Weg relativ schnell in den Ausdauersport geführt. Also mein Vater ist schon immer Rennrad gefahren und ich habe dann auch angefangen, so mit 14, 15 Rennrad zu fahren. Habe vorher Leichtathletik gemacht. Irgendwie war aber der Radsport nicht so zugänglich für mich damals. Und ich bin dann tatsächlich relativ schnell in den Triathlonsport gekommen. Tatsächlich ohne zu schwimmen damals. Hab dann relativ schnell schwimmen gelernt und hab dann, ich würde sagen, 10 Jahre ziemlich intensiv Triathlon gemacht. Ich würde sagen, so auf gutem Amateurniveau. Also wir sind damals, da war ich Student. Ich habe natürlich auch eine Zeit gehabt zu trainieren, habe dann auch zweimal täglich trainiert tatsächlich. Wir sind bis in die Triathlon-Bundesliga aufgestiegen, damals mit Trier. Da war dann der Weg für mich auch vorbei. Also da ging es dann auch Richtung Hochleistungssport. Also da hat man dann eben auch mit Leuten konkurriert, die beispielsweise im Olympiakader waren. Soweit hat das Talent nicht gereicht. Aber wie gesagt, ich war ein ganz guter Amateur-Triathlet auf diesen kürzeren Strecken und mache das heute auch immer noch gerne. Natürlich, soweit es die Zeit zulässt. Also ich mache immer noch fast jeden Tag Sport, aber natürlich bei weitem nicht mehr in diesem Ausmaß.
Okay, Ironman Frankfurt, schon mal mitgemacht?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe bis dann zur Mitteldistanz, das ist ja die halbe Ironman-Distanz, Ironman 70.3 Rennen habe ich gemacht, die ganze Ironman-Distanz noch nicht. Muss auch dazu sagen, das ist ein bisschen ein anderer Sport. Also auf den kürzeren Distanzen trainiert man ganz anders. Man setzt die Reize viel mehr eben Richtung Tempo, während dieses Ironman wirklich sehr, sehr ausdauerlastig ist. Also im Training beispielsweise sehr lange Radausfahrten. Hat mich noch nicht so gereizt, aber man soll ja niemals nie sagen, also vielleicht mache ich das irgendwann auch nochmal.
Alles klar. Ich drücke dir die Daumen bei was auch immer du vorhast. Hauptsache, wir bleiben alle fit. Und vermutlich auch für den ein oder anderen Hörer, inklusive mir, der Neujahrsvorsatz, denn ich will abnehmen und dazu gehört natürlich auch Sport zu machen. Nikolas, ganz herzlichen Dank für die persönlichen Einblicke.
Blitzlicht Börse, ein Marktupdate.
Blitzlicht Börse, was hat sich seit der letzten Episode beziehungsweise jetzt zum Jahresanfang sonst schon so alles getan? Zeit für also eine kleine Analyse des halben Monats Januar. Die ersten Handelstage des Jahres waren sehr gut. Ich kann allerdings noch keinen eindeutigen Trend bei den Produkten erkennen, außer Faktoren und Open-End-Turbos, die jetzt schon sehr stark nachgefragt werden. Bei den meisten, die begehrtesten Underlyings dabei war der DAX, der Nasdaq, gefolgt von Gold und Silber. Silber werden wir gleich noch drauf eingehen, als Basiswert. Und dann die Einzelwerte wie Rheinmetall, Tesla, Nvidia und MicroStrategy. So, der DAX. Nikolas, was für ein Bilderbuchstart 2026. Was sagst du dazu? 25.000er Marke gehalten.
Ja, absolut. Auch hier haben wir wieder die 25. Und man muss sagen, der DAX hat losgelegt wie die Feuerwehr. Und es ist so eine kleine Erinnerung ans vergangene Jahr. Und ich könnte mir auch fast vorstellen, dass da das Thema Börsenpsychologie eine Rolle spielt. Denn wir haben ja im vergangenen Jahr gesehen, rund um das Sonderpaket der Bundesregierung, da ging die Rallye ja los und viele standen am Rand, mussten zusehen, wie die Kurse wegliefen. Und vielleicht erinnert man sich an 2025 und möchte nicht, dass das nochmal passiert und steigt schon mal ein, um eben die Rallye nicht zu verpassen. Kleiner Rückblick, vergangenes Jahr war es ja auch tatsächlich so, dass der DAX dann durchgezogen ist und die einzige Chance zum Wiedereinstieg, die bot dann Donald Trump mit diesen Zolleskapaden im März, April und den Liberation Day. Das war die einzige Rettung für die Bären, so könnte man fast sagen. Und der DAX hat ja dann wirklich sein sehr, sehr starkes Plus im vergangenen Jahr über die Ziellinie gerettet. Und auch in diesem Jahr, ja, sie geht's auch in diese Richtung, das muss man ganz klar sagen. Und die Rahmenbedingungen sind ja ähnlich, auch wie im vergangenen Jahr. Wir haben weiterhin eine okayische Bewertung, gerade im Vergleich zu den US-Indizes. Dazu kommt, dass wir weltweit eher wieder in die Breite gehen. Tech-Aktien sind natürlich noch gefragt, aber es gibt eine leichte Rotation. Da werden wir sicher auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Also man schaut auch, was kann ich jenseits von Nvidia, Apple und Co. noch ins Depot nehmen. Und da sind natürlich europäische Aktien attraktiv und das kommt dem DAX momentan zugute.
Ja, auch wenn der DAX nicht billig ist, aber also nicht mehr so billig, wie wir ihn schon gesehen haben, wie du gesagt hast, aber gegen den Trend zu stellen, macht im Moment auch keinen Sinn.
Absolut. Und gegen den Trend, du hast es angesprochen, wir haben sehr, sehr viele trendstarke Aktien. Ganz vorne im Schaufenster steht natürlich Rüstung. Ja. Da haben wir die europäischen Rüstungswerte, die weiter neue Rekorde erzielen oder zumindest in deren Richtung laufen. Wir haben auch weiter die Schwergewichte, die den Index antreiben. Eine Siemens hat year-to-date seit Jahresbeginn schon wieder rund 10% erzielt. Eine Airbus 11,5%, Rheinmetall plus 20, habe ich eben schon erwähnt. Auch die SAP als absolutes Schwergewicht berappelt sich so langsam wieder. Das ist für mich auch wirklich die Aktie, wo man fast drauf schauen muss. Wenn die so richtig ins Laufen kommt, dann wird es wirklich schwierig, beim DAX nach oben sozusagen den Deckel drauf zu packen, weil die ja auch eben so stark gewichtet ist. Wenn man sich den Chart anguckt, dann ist da viel Luft nach oben. Aber sie hat eben Probleme, Gegenwind, auch gerade aus den USA.
Ja, bevor wir in die Einzelwerte gleich reinschauen, die Rahmenbedingungen durch die EZB sind ja auch eigentlich mittlerweile positiv. Ja, es gab die Signale im Dezember über mögliche Zinserhöhungen nachzudenken. Das Thema scheint aber jetzt erstmal vom Tisch. Ja, so, da kamen die Renditen zurück. Also insofern scheint das Umfeld seitens der EZB auch positiv den DAX zu beflügeln für dieses Jahr.
Genau, es gab von dir die angesprochenen Impulse, die ja auch meines Wissens nach primär aus Deutschland kamen, beziehungsweise von den deutschen Mitgliedern im Rat. Das sollte man nicht überbewerten. Und du sagst es schon, der allgemeine Trend, man setzt auf Zinssenkungen. Wir müssen sehen, was in den USA passiert, aber Zinserhöhungen wird es wohl kaum geben in Europa. Damit sind wir allgemein auch hier von der Positionierung okay. Und auch natürlich, das Wirtschaftswachstum stimmt. Also wir sind weiterhin im Aufwärtstrend, vielleicht weniger in Europa selbst als global. Und da muss man natürlich wieder das alte Motto hervorgraben, dass eben die DAX-Unternehmen, die DAX-40-Unternehmen einen absoluten Großteil global erwirtschaften. Und das kommt denen natürlich zugute.
So, dann lass uns doch noch mal über den Teich schauen. S&P, Nasdaq, der Dow, da gab es auch viel seit der letzten Episode, was sich getan hat. Außenpolitisch natürlich der Eingriff in Venezuela, im Iran tut sich auch noch was. Dann der Druck, der im Moment auf die Fed ausgeübt wird. Das Umfeld ist nicht ganz so eindeutig, aber die Indizes haben sich im Moment wenig anmerken lassen, oder?
Ja, insgesamt stimmt das Marktumfeld auch noch in den USA. Du hast es angesprochen, Lars, die Nachrichtenlage ist wirklich sehr, sehr volatil und man muss auch oder man kann immer wieder erstaunt sein, wie stark der Markt diese ganzen Nachrichten wegsteckt. Natürlich, das tut dann auch im Einzelnen schon mal weh oder schlägt im Einzelnen durch, um mal eine Episode zu nennen. Am vergangenen Freitag nach Handelsende hatte ja Donald Trump angekündigt, die Kreditkartenzinsen in den USA zu cappen. Wir alle wissen ja, die Amerikaner haben ja ein völlig verrücktes Kreditkartensystem. Auch auf der einen Seite natürlich die Konsumschulden, die viele Amerikaner anhäufen. Auf der anderen Seite auch dieses Bonuspunkteprogramm. Ich war im vergangenen Jahr in New York für einige Tage und durfte da auch sehen, wie die Leute, die oder meine Bekannten, die Bonuspunkte da gesammelt haben, sich da auch Gedanken drum gemacht haben, wo kriege ich was und so. Dieses ganze Programmpaket ist eigentlich verrückt aus europäischer Perspektive. Und Trump stellt sich dem entgegen, will die Kreditkartenzinsen auf 10% cappen, begrenzen, eben um mutmaßlich die einkommensschwächeren Amerikaner Bevölkerungsschicht zu entlasten. Wir haben ja ein Zwischenwahljahr. Das ist so ein bisschen das politische Signal. Und das hat jetzt tatsächlich übers Wochenende gewirkt und jetzt auch mit bisschen Verzug richtig durchgeschlagen. Also wir haben am Dienstag da auch nochmal massive Kursrücksetzer gesehen bei Mastercard und Visa, und das sind ja Multimilliarden-Dollar-Konzerne mit sehr, sehr hoher Market Cap. Also eine 5%-Bewegung schlägt da schon richtig zu Buche in der Marktkapitalisierung. Und das ist schon sehr spannend und zeigt dann auch, dass einzelne Aspekte der Trump-Administration, die vielleicht sehr überraschend kommen, dann schon noch auf die Kurse durchschlagen können.
Ja, und vor allen Dingen, ich meine, das trifft halt die Unternehmen auch völlig unvorbereitet, ne? Also die jetzt da so auf die Mütze bekommen haben. Und das ist halt immer schwer, auch für die Anleger, sich entsprechend zu positionieren, weil per se die Aktien fundamental ja gut gepreist waren. Dass da jetzt so ein externer Schock in Anführungsstrichen kam, das lässt sich halt schlecht einplanen. Deswegen nochmal mein Tipp an euch, denkt immer auch ein Stück weit an die Absicherung, und wenn es nur in Teilen ist.
Absolut, ja.
Wenn wir in die Einzelwerte reinschauen, wir haben im Vorfeld gesprochen, eine Novo Nordisk hat ja auch eine extrem spannende Nachrichtenlage. Deine Einschätzung, muss man die haben?
Unserer Meinung nach ja, den Bogen ein bisschen größer zu spannen. Novo Nordisk und Eli Lilly sind ja die beiden großen Teilnehmer im Wettkampf um Abnehmmedikamente. Das ist ja ein Trend, den es jetzt seit einigen Jahren gibt, und man muss ganz klar sagen, Novo Nordisk hat da das massive Nachsehen gehabt im vergangenen Jahr. Das ging wohl mutmaßlich auch auf Managementfehler zurück. Man hat wohl mutmaßlich auch entsprechende Kapazitäten nicht aufgebaut. Man hatte seine Vertriebskanäle nicht im Griff, vor allem in den USA, der wichtigste Markt. Man hat unter Zöllen gelitten. Man hatte eine fehlgeschlagene Kooperation mit Hims & Hers. Also da lief wirklich viel schief, und jetzt scheint man so langsam die Kurve zu kriegen, hat sich auch im Management neu positioniert, und ein ganz wichtiger Trigger, und das ist eben der mutmaßliche Treiber der Aktie auch fundamental, ist, dass man als erster ein Abnehmmedikament via Pillenform hat, also orale Verabreichung, Pille, und vorher wurde eben eine Spritze injiziert, und da können wir uns natürlich alle vorstellen, dass das bei den Konsumenten sehr viel besser ankommt, ist natürlich viel leichtgängiger, und dieses orale Medikament hat eben auch die entsprechende Zulassung bekommen, sehr, sehr gut abgeschnitten, und das wird jetzt gerade ausgerollt, und da hat man mutmaßlich den großen Wurf gelandet, um diesen Rückstand, den man gegen Eli Lilly hatte, das sieht man übrigens auch an der Market Cap, kann sich die Aktien gerne mal gegeneinander laufen lassen, massive Differenzen in den vergangenen Jahren, dass die so ein Stück weit aufgeholt wird. Und dementsprechend sind wir bullish auf die Novo Nordisk. Sie hat sich jetzt auch ganz gut erholt. Spannenderweise liegt sie zum Zeitpunkt der Aufnahme auch exakt an der 200-Tage-Linie, die bei knapp $60 liegt. Also da ist jetzt schon mal eine erste Erholung gelaufen. Vielleicht kommt sie auch in den kommenden Tagen nochmal zurück. Der Markt ist ja auch durchaus volatil. Da gibt es immer mal wieder auch entsprechende newsgetriebene Rücksetzer. Aber mittel- bis langfristig für uns eine sehr spannende Aktie.
Wo siehst du dein Kursziel?
Also die Rallye, und das sieht man ja am Rücksetzer der vergangenen Jahre. Wir waren zu Jahresbeginn 2025 waren wir bei rund 85 Euro, also das in der Spitze, und jetzt sind wir bei rund 50 Euro, also da ist schon noch gut was drin. Ich denke mal, wenn sie in den Bereich 70 Euro läuft, das waren so die Hochniveaus aus dem Sommer 25, dann wäre sie wahrscheinlich erstmal gut bezahlt. Also da ist schon noch einiges drin.
Das ist übrigens für euch an den Kopfhörern, schaut es euch gerne an. Im Chart-Tool von Getex ruft euch die Novo Nordisk auf und lasst euch im erweiterten Chart mal Eli Lilly dagegen anzeigen. Und Nicolas, danke für den Hinweis. Da könnt ihr nämlich ziemlich genau sehen, dass seit Januar letzten Jahres der Spread komplett auseinandergelaufen ist. Bis dahin waren die Aktien eigentlich ziemlich parallel gelaufen, aber seitdem ging die Schere auseinander, und soweit, dass ein Performance-Gap von über 30%, über 50% mittlerweile da ist, seit Anfang letzten Jahres. Also insofern, das Argument verstehe ich, Nicolas, dass da noch Potenzial vorhanden ist in der Aktie.
Genau.
Dann anderes Thema oder letztes Thema, was ich mit dir gerne besprechen würde, ist Silber. Silber von einem Rekord hoch zum nächsten schnellt es. Lässt sich das noch irgendwie begründen? Also, gab es einige heftige Gegenbewegung Anfang des letzten Jahres. Auch ein Auslöser war ja für den Rücksetzer, dass die Terminbörse CME die Sicherheitsleistung für die Silberfutures leicht angehoben hat. Da ist wieder ein bisschen Verkaufsdruck reingekommen. Aber ansonsten, was ist der Treiber hinter der Silberrallye aktuell? Deine Meinung?
Wenn du mich so ganz konkret fragst, würde ich sagen, spekulative Marktteilnehmer, Trader, also wirklich, da ist das Spekulationsfieber ausgebrochen und Silber und Gold oder generell die Edelmetalle haben da unserer Meinung nach auch durchaus die Kryptowährungen ersetzt kurzfristig. Also das muss man ganz klar sagen. Es ist ja auch was, was du eben angesprochen hast, dass Silber und Gold auch bei euch eben entsprechend in den Flows deutlich zu sehen sind und das nehmen wir auch so wahr. Das nehme ich auch wahr, wenn ich mir so weiche Faktoren anschaue, wie beispielsweise Reddit-Foren oder X, ehemals Twitter. Also da wird auch gerade weltweit sehr heiß über Edelmetalle diskutiert und das löst auch durchaus Kryptowährungen ab und vielleicht auch so ein Stück weit sogar die KI-Trades, die jetzt so auch ein bisschen eingeschlafen sind, wenn man ehrlich ist. Also eine Nvidia ist jetzt nicht mehr so heiß, wie das noch vor ein, zwei Jahren war. Das heißt, man geht da auf die Edelmetalle. Der ganz, wenn man den Bogen wieder etwas größer spannt, dann haben wir natürlich fundamentale Faktoren, die diese Rallye stützen. Wir haben zum einen eben Silber, das kann man durchaus sagen, ein Stück weit als schlafenden Riesen gehabt. Jahrelang, ich meine, du bist auch schon sehr viele Jahre an der Börse, eigentlich jahrzehntelang, ist da wenig passiert und es gab immer diese Silber-Story, es gab immer die Leute, die das versucht haben zu pushen, ohne Erfolg. Und jetzt ist es eben mal so richtig durchgeschlagen. Natürlich auch im Schatten von Gold erstmal angelaufen und dann eben aus dem Schatten herausgetreten. Wir haben verschiedene fundamentale Faktoren. Wir haben auf der einen Seite eben auch die Nachfrage durch die Industrie. Silber natürlich eine viel höhere Industriekomponente als Gold. Da sind eben die Stichwörter beispielsweise Photovoltaik oder auch Akkus in der E-Mobilität. Da gibt es eine Nachfrage, wobei man muss dazu sagen, wenn man sich da die Daten ansieht, dann geht die momentan nicht durch die Decke. Also die ist erhöht, aber die steigt nicht mehr stark an. Die war in den letzten Jahren sogar eher seitwärts gerichtet, auf hohem Niveau, aber das begründet jetzt keine Verdopplung, Verdreifachung des Silberkurses. Dann haben wir natürlich das Argument Notenbanken generelles Umfeld. Also man diversifiziert sich einfach aus Anlageklassen raus, rein in die Edelmetalle. Investmentbanken empfehlen ja mittlerweile auch eine viel höhere Beimischung von Silber und Gold, von Edelmetallen allgemein als noch früher. Früher hat man ja gesagt, okay, vielleicht mal 5% in Gold. Heute sieht man viel höhere Quoten und davon profitiert natürlich auch Silber.
Interessant fand ich den Link, den du hergestellt hast, zu Kryptos beziehungsweise zu Bitcoin, weil das auch ein wichtiger Punkt ist, den vielleicht der ein oder andere Krypto-Anleger, Investor, Trader oder Spekulant, wie du es auch immer nennen willst, so die Erfahrung noch nicht gemacht hatte, nämlich, dass das eher mal so 2025 so ein zähes Jahr unterm Strich war. Ja, wir haben zwar ein neues Hoch auf der Bitcoin-Seite erreicht mit 126.000 Dollar, aber insgesamt war es eher mau, ne, von der Nachfrageseite. Die Fonds sind gut gefüllt, Dynamik hat sich insgesamt beruhigt. Von den Notenbanken kamen auch keine weiteren Impulse, außer das regulatorische Umfeld, was etwas mehr Klarheit bekommen hat. Aber ansonsten auch einen neuen Umstand, an den sich die Kryptoanleger gewöhnen müssen. Und jetzt dann vielleicht auch eben in Silber ausgewichen sind, wenn es um Spekulanten geht.
Ja, total. Also man muss sagen, die Stimmungen und die Trends eben in diesen globalen Kapitalflüssen, die werden immer kurzfristiger. Und was eben vielleicht vor ein, zwei Monaten noch heiß war, ist jetzt out in Anführungszeichen. Und das trifft auf Kryptowährungen wohl vorübergehend erstmal zu.
Ja, und seit November notiert der Bitcoin dann auch noch unter der 200-Tage-Linie. Also da muss man schon mal die Augen offen halten und schauen, dass wir uns hier auf diesem Niveau weiter einpendeln beziehungsweise nicht noch weiter nach unten abrutschen.
Ja.
Nicolas, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung an dieser Stelle. Wir hören uns gleich nochmal in der nächsten Rubrik.
Risiko.
Danger.
Die GETTEX Risk Indizes.
In der Rubrik Risiko nehmen wir für euch wie immer die GETTEX Risk-Indikatoren ganz besonders in die Lupe, beziehungsweise beschäftigen uns heute auch mit Nicolas zusammen zum Thema Sentiment, wie die Stimmung in Deutschland ist, aber auch in Amerika. Da hat Nicolas beziehungsweise Franz Georg eine interessante Auswertung dabei, aber zuvor sozusagen die Mutter aller Sentiment-Indizes, der CNN Fear and Greed Index, der zu Jahresbeginn auf sage und schreibe 58 gesprungen ist. Und wir haben im Ende letzten Jahres noch im Angst- bzw. an der Grenze zum Neutralmodus das Jahr beendet. 2025 jetzt immer noch im Greed-Modus an der Grenze zu neutral. Die GETEX-Risk-Indikatoren auf europäische Basiswerte haben ein sehr positives Bild abgegeben, nämlich, ihr werdet es kaum glauben, am 2. Januar bzw. Ende des 2. Januars ist der Indikator wirklich auf 1 gestanden. Das heißt, alle Aktientrades und eindeutig direktionale Zertifikate-Trades waren long. Es war alles long und es wurde gekauft und es wird nach wie vor sehr viel Intraday gehandelt. Nicolas, wir haben es angesprochen, es ist eine gewisse Unsicherheit da. Es macht natürlich auch Sinn, sich zum Jahresende erstmal long zu positionieren, nachdem man vermutlich zum Jahresende erstmal eine Glattstellung, Gewinnmitnahmen realisiert hat, also jetzt wieder Positionen aufzubauen. Aber langfristige Aufbau sehe ich auf europäische Basiswerte aktuell noch nicht. Auf US-Basiswerte sieht es dagegen etwas anders aus. Dort ist ein ganz klarer Trend zu erkennen. Einziger Rückschlag war am 12. Januar, wo es wirklich deutliche Verkaufssignale gab. Das heißt, eure Trades deutlich bärisch ausgerichtet waren. Seitdem aber auch wieder ein vorsichtiger Aufbau stattfindet. Nicolas, deine Beobachtungen, du beschäftigst dich auch gerne mit dem Thema Sentiment, wie die Stimmung ist, weil das Thema Börsenpsychologie, hast du es vorhin angeschnitten, ist nach wie vor ein wichtiges Thema, verständlicherweise, beim Positionsaufbau und beim Trading.
Ja, absolut. Um vorneweg mal kurz an dich anzuschließen. Fear and Greed ist natürlich mit 58 so ein bisschen im No Man's Land. Auch wenn das als Greed firmiert, muss man sagen, dass dieser Indikator natürlich eher in den Extrembereichen funktioniert und vor allem extrem unten, also in dem extrem niedrigen Bereich, da funktioniert er wirklich am besten. Das sind relativ zuverlässige Kaufsignale, während der Gierbereich, da muss man schon genauer hinsehen, weil tatsächlich können sich an den Märkten Übertreibungen nach oben länger halten als Übertreibungen nach unten. Mhm. Das ist einfach statistisch auch erwiesen. Also diese Ausverkaufstage, Ausverkaufsphasen, wie wir sie beispielsweise im vergangenen März, April gesehen haben, die kommen dann oft relativ schnell zurück. Also innerhalb von Tagen sieht man dann schon merkliche Erholungen. Aber mein Punkt war eigentlich, du hast es schon gesagt, wir waren im vergangenen Jahr zeitweise im Extreme-4-Bereich, wo die Märkte ja noch gar nicht groß abgeschlagen waren. Und da kann man dann durchaus das Fazit ziehen, dass der Indikator, der Fear-and-Greed-Indikator funktioniert hat. Denn wir sind wieder gedreht und dann eben Richtung Jahresende doch ganz gut auch in den USA rausgelaufen.
Du hast USA angesprochen, richtig. Da gab es auch eine interessante Beobachtung, die ihr als Wirtschaftsjournalisten rausgefunden habt, nämlich die Positionierung der amerikanischen Retail-Investoren, richtig?
Genau, es gibt dieses AAII Sentiment Associations of American Associations of Individual Investors, also die privaten Marktteilnehmer sozusagen, die aktiv handeln und die geben eben seit vielen, vielen Jahren, das ist eine sehr lange Datenveröffentlichung, ich sehe in meinen Daten seit 1987 eben ihre Marktpositionierung an und die sind momentan sehr stark positioniert, also sie sind bullish, ihre Aktienquote liegt über 70%. Und man errechnet eben mit sehr hohen Renditen. Das ist natürlich auf den ersten Blick ein gutes Signal für den Markt. Aber man muss sagen, solche Indikatoren funktionieren eher antizyklisch. Das heißt, wenn eben alle bullish sind, kann man, und das sagt auch wirklich die Statistik, oder muss man mit geringerer Rendite rechnen. Und tatsächlich, die Rendite ist dann am höchsten, wenn die Leute am wenigsten positioniert sind. Wenn man es weiterdenkt, ist es natürlich auch logisch, weil wer nicht dabei ist, kann auch kaufen. Wer schon dabei ist, kann eben nicht mehr kaufen. Der hat ja sein Geld schon im Markt. Und so funktionieren eben diese Indikatoren. Das heißt, für die USA, auch gerade jetzt mit Blick auf die anstehende Berichtssaison, sind die Amerikaner durchaus schon investiert. Das ist noch kein zwangsläufiges Signal, dass der Markt jetzt abdrehen muss, aber man sollte es auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten und auch nochmal an den Mittelteil des Podcasts anzuschließen, auch solche Bewegungen wie bei Silber. Das muss man natürlich auch alles zusammen sehen. Das ist einfach ganz klassisch Risk-On. Das heißt, man geht da wirklich auch mit hohen Hebeln, mit großem Engagement in den Markt.
Jetzt hast du die Berichtssaison angesprochen. Wir haben sie vorhin in der letzten Benchmark nur am Rande erwähnt. Da kamen jetzt die ersten Daten raus. JP Morgan haben wir im Vorfeld gesehen. Das ist ja auch was, wie amerikanische Anleger in dem Fall, um den Bogen jetzt zum AAII zu spannen, natürlich auch reagieren können. Ja, und natürlich unter Berücksichtigung des verfügbaren Kapitals. Und die Investitionsquote hattest du gerade angesprochen. Ja, also da gibt's noch Opportunitäten.
Tatsächlich können wir gerne noch mal kurz auf die Quartalsberichtssaison blicken. Denn die Erwartungen, die sind hier durchaus konstruktiv. Also man rechnet wieder mit einem starken Gewinnwachstum. Analysten liegen dabei 6,4%. Und da muss man dann wieder unterscheiden zwischen dem, was sozusagen Street-Analystenschätzungen sind und diese Flüsterschätzungen. Flüsterschätzungen gehen auch eher wieder Richtung 10% Gewinnwachstum. Mutmaßlich eben primär getrieben von den großen Tech-Aktien, von den Magnificent Seven. Also wenn wir uns auf diese 6,4 konzentrieren, dann sagen die Analystenauswertungen, dass davon 14,5% über die Magnificent Seven kommen, während der breite Markt, also die 493 Aktien im S&P 500, ein Gewinnwachstum von 3,6% zeigen sollten. Also man hat da durchaus wieder eine konstruktive Marktmeinung, die wir auch teilen, weil die USA einfach weiter in diesem Expansionspfad sind. Wir haben die vergangenen Veröffentlichungen zum Bruttoinlandsprodukt gesehen, die waren wahnsinnig bullish. Also die US-Wirtschaft läuft weiterhin heiß, der KI-Trade läuft weiter und dementsprechend werden die Quartalszahlen da auch gut ausfallen. Das Einzige, man muss wieder schauen, das ist ja auch durchaus, was wir in den vergangenen Quartalssaisons schon thematisiert haben, wie zahlen sich die Investitionen aus? Das ist vor allem ein Thema eben für die Tech-Aktien, beispielsweise für Aktien wie eine Meta, für eine Amazon, die da hohe Expenses haben in der sogenannten CapEx, können die ihren Gewinn aufrechterhalten oder verpufft das Geld in Anführungszeichen so ein Stück weit und wird dementsprechend dann auch von den Anlegern bestraft.
Vielen Dank, Nicolas, für den Ausblick in Bezug auf das Sentiment, das Anlegerverhalten in Deutschland der amerikanischen Kleinanleger. Danke dir.
Oh, what a beauty!
Beauty-Tipps. Mehr Glow für euer Depot.
Nicolas, dass wir heute in der Rubrik Beauty-Tipps mehr Glow in das Depot bringen, das ist, also mir kommen die Tränen in die Augen. Schön, dass wir beide heute darüber sprechen. Mir ist eine Sache aufgefallen, wir haben ja schon über viele Einzelwerte gesprochen, JP Morgan, die Berichtssaison, SAP, Novo Nordisk. Jetzt gab es ja auch medial, das werdet ihr draußen auch mitbekommen haben, ein Übernahmepoker gerade in Amerika, was Warner Brothers betrifft. Und da ist ein spannender Blick von euch auf die Netflix gerichtet worden. Ganz interessant, wie ich finde. Wie habt ihr euch da positioniert und warum?
Ja, in der Tat. Netflix gehört wirklich zu den Aktien, die negativ herausstechen auf mittelfristiger Zeitebene, beispielsweise 3 Monate oder 6 Monate. Denn auf 6 Monate steht ein Abschlag in US-Dollar von rund 30%. Und es gibt eigentlich kaum eine große US-Aktie, die so schlecht performt hat. Und das liegt eben zum einen daran, dass sie vorher wirklich sehr, sehr gut gelaufen war. Und zum anderen eben daran, dass man sich ja vielleicht ein Stück weit verhoben hat oder da einen sehr, sehr großen Brocken angefasst hat mit dieser Übernahme, diesem Übernahmekrimi von Warner Brothers Discovery, der ja dann eben auch noch Gegenangebote, Mitangebote jetzt eben reinbekommen hat, weil Paramount versucht, den Deal zu torpedieren. Also die Aktie ist wirklich ein Stück weit angeschlagen, hat auch eine ziemliche Verlustserie hingelegt und das hat uns eben auf den Plan gerufen, hier ein Stück weit antizyklisch unsere Position zu erhöhen in unserem Markenwertportfolio. Und da passt Netflix natürlich wie die Faust aufs Auge. Das ist ja die Streaming-Marke weltweit und liegt da eben auch im Markenwert ganz vorne. Und wir haben da zwei Herangehensweisen. Zum einmal ein Markenwertportfolio mit Optionsscheinen, also klassischen Calls, und ein Markenwertportfolio mit Turbo-Bull-Papieren. Und dort wählen wir natürlich moderate Hebel aus, um eben Knockouts zu vermeiden. Wenn man jetzt eben beispielsweise einen Hebel 10 nehmen würde, hat man ja eben nur 10% Abstand ungefähr zum Knockout. Das wollen wir nicht. Deswegen haben wir einen Hebel von 3 in der Regel. Und den haben wir jetzt eben bei Netflix gekauft in unserem Portfolio im Börsendienst.
Ja, die Aktie hat in der Tat, könnt ihr euch im Chart-Tool aufgetext anschauen, wirklich seit Oktober eigentlich schon ziemlich auf die Mütze bekommen. Also vom Hoch bei 113 doch ein Stück weit schon entfernt im letzten Jahr. Jetzt knapp über der 75. Dein Kursziel oder wo würdest du die Position dann wieder schließen, andersrum gefragt?
Ja, tatsächlich sind das ja keine reinen Trading-Positionen bei uns, sondern wir haben da durchaus eine Zeithorizont von mehreren Monaten. In Dollar liegen wir jetzt bei rund 90 Dollar und die 200-Tage-Linie liegt bei 113 Dollar. Also das wäre auf jeden Fall mal eine Zielmarke, die die Aktie anvisieren könnte. Dann wären wir auch in der Region, die wir im Spätherbst gesehen haben. Also entsprechend 110, 115 Dollar wäre mal ein erstes Ziel für uns.
Alles klar. Also, Beauty-Tipp, das sind die Produkte, die möglicherweise mit einem kleinen Disclaimer-Sternchen für euer Depot mittelfristig relevant sind. Auf jeden Fall eine spannende Aktie, Nicolas, die ihr euch daraus gesucht habt. Dankeschön.
Inside Getex.
Was tut sich so alles bei Getex? Ihr werdet sicherlich bestimmt schon, festgestellt haben, dass es die neue BSW-Umfrage auf der Getex-Website zum Mitmachen gibt. Mit der Frage, werden Sie Ihre Investitionsquote am Kapitalmarkt im Jahre 2026 erhöhen? Es gibt 4 Antwortmöglichkeiten. Es dauert keine 5 Sekunden. Ich freue mich, wenn ihr mitmacht. Außerdem gab es die Pressemitteilung von Getex im eigenen Interesse, ein bisschen Eigenwerbung, 2025, ein Jahr des rasanten Wachstums. Die Märkte im 4. Quartal waren ja durch eine Korrekturphase im November geprägt, verliefen insgesamt seitwärts. Auf Jahresgesicht konnten die Indizes aber deutlich zulegen. So und demzufolge, die Börse Getex hat im vierten Quartal sich deutlich bei der Anzahl der Orders wie auch bei den Orderbuchumsätzen deutlich nochmal gegenüber dem 3. Quartal gesteigert. Und im Vergleich zum Vorjahr ist Getex über alle Gattungen hinweg, also Aktienanleihen, ETPs, Fonds, Zertifikate und natürlich Zertifikate, erneut sehr stark gewachsen. Und die Anzahl der Orders hat hierbei um 41% zugelegt und die Umsätze um sogar 57%. Also ganz herzlichen Dank an euch für euer Vertrauen, dass ihr so viel auf Getex handelt. Außerdem, guter Punkt, das habe ich fast vergessen. Das meistgehandelte Zertifikat im 4. Quartal waren Faktor-Optionsscheine auf den Gold-Future und zwar sogar Faktor 10 Long. Also ganz interessant und natürlich auch ein Stück weit nachvollziehbar. Termine gibt es im Januar jetzt schon reichlich und der Kalender ist vollgepackt. Am 13.01. Jahresauftaktveranstaltung des Zertifikateforums Austria in Wien. Ebenfalls am 13. der Jahresausblick mit dem Zertifikateberater und HSBC 2026 mit Christian Köker, Jörg Schörer, Tobias Kramer, heute im Hause Getex. Am 22.01. die Jahreseröffnungsbörse in München. Dann kommt der 28.01. der Fondskongress in Mannheim und zum Abschluss der 31.01. der Börsentag in Dresden. Also ein vollgepackter Jahresauftaktkalender.
Jetzt geht's ans Eingemachte.
Nicolas, jetzt wird's persönlich wie immer. Du hast dich heute bereit erklärt, ganz spontan und ein bisschen unfreiwillig bereit erklärt, heute mit mir die komplette Episode zur Verfügung zu stehen, mit zu moderieren. Ich habe noch ganz schnelle 5 persönliche Fragen an dich, nicht lang schnacken, feuerfrei und raus damit bitte. Theater oder Kino?
Kino.
Kugelschreiber oder Bleistift?
Kugelschreiber.
Restaurant oder Hausmannskost?
Restaurant.
Obst oder Gemüse?
Obst.
Xbox oder PlayStation?
Immer PlayStation.
Alles klar. Ich danke dir. Wünsch dir was, dann kriegst du das. Welche Themen sind für euch noch so spannend? Was beschäftigt euch, damit ich das in den kommenden Episoden berücksichtigen kann? Schreibt mir es gerne in die Kommentare, schreibt mir eine E-Mail, was auch immer. Nicolas, was ist ein Thema, was dich perspektivisch interessieren würde, das sie hier im Podcast besprechen werde?
Deutsche Nebenwerte, würde ich mal einwerfen. Da gibt es ja auch viele Experten, da zähle ich mich selber nicht zu. Und dementsprechend finde ich das immer spannend, was für Aktien die ausgraben.
Nehme ich sehr gerne mit und das Thema hatten wir auch noch nicht. Also ganz lieben Dank für deinen Impuls. An euch da draußen, schickt mir euer Feedback, eure Anregungen, teilt den Podcast gerne, schickt mir gerne, lasst mir eine 5-Sterne-Bewertung da, wie auch immer. Wir hören euch wieder. Ihr hört mich wieder, so rum. Am 15.2. Episode 26, quasi nach dem Januar, nach dem vollgepackten Januar, wo ich auch selber viel am Reisen bin. Deswegen werde ich es nicht mehr schaffen, eine zweite Episode im Januar fertigzustellen. Aber gleich Anfang Februar, 5.2. Passt bis dahin auf euch auf, verpasst den Trend nicht oder fangt einfach an zu handeln, aber bitte auch immer an die Absicherung denken. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Au revoir, arrivederci, tschüss, ciao und auf ein gutes 2026. Euer Lars.
Risiken und Nebenwirkungen.
Und wie versprochen kommt jetzt noch der turboschnelle Disclaimer als Schmankerl zum Schluss. Denn die Inhalte des Podcasts stellen kein öffentliches Angebot der Bayerischen Börse oder GetEx Exchange dar. Die im Podcast enthaltenen Inhalte dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die Börse übernimmt keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Die Börse erbringt hierdurch keine Finanzdienstleistungen, insbesondere keine Anlageberatung, keine Anlagevermittlung oder sonstige Empfehlungen im Sinne des WPHGs. Der Podcast enthält insbesondere keinen Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Nachbildung einer Anlagestrategie, Klammer auf, die wir heute besprochen haben, Klammer zu. Die Börse behält sich das Recht vor, den Umfang der Nutzung des Podcasts jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu beschränken oder in den Service einzustellen. Genug der Formalitäten, das war's für heute. Chapeau mit O, Servus und macht's gut. Bam.
GetEx Exchange. So schnell, so günstig, so Börse.